Jetzt zur Synagoge in Görlitz. Diese wurde nämlich lange und aufwendig saniert, und zwar für 12,6 Millionen Euro. Sie ist die einzige Synagoge in Sachsen, die in der sogenannten Reichspogromnacht nicht vom deutschen Mob abgebrannt wurde. In der DDR wurde das Gotteshaus dann verfallen gelassen und erst langsam nach der Wende kam dann die Idee auf, die Synagoge zu sanieren. 30 Jahre später ist sie nun endlich fertiggestellt und wurde diesen Montag mit hohem politischen Besuch, unter anderem war Ministerpräsident Kretschmer, glaube ich, dort und Kulturstaatsministerin Grütters. Der Musiker Alex Jakubowicz lebte lange Jahre in New York, bis es ihn erst nach Berlin und dann in die sächsische Provinz gezogen hat, was ihn zu diesem ungewöhnlichen, aber doch auch mutigen Schritt bewogen hat und natürlich über sein Buch, das er zur Geschichte der Synagoge veröffentlicht hat. Darüber reden wir jetzt. Hallo Alex.
Shalom, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, nun gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank wieder einige Synagogen in Deutschland, aber die eröffnete Synagoge in Görlitz ist doch was ganz Besonderes. Was macht sie denn so einzigartig?
Ehrlich gesagt, es ist sehr, sehr kompliziert, die ganze Synagoge-Sache zu erklären. Bis jetzt hat niemand wirklich ein Buch darüber geschrieben, das erzählt die Geschichte, wie es war. Und leider, obwohl die Synagoge heute ist wirklich wunderschön, viele Leute lieber wegschauen wollen von was damals geschehen ist. Und deswegen ist es ein bisschen schwer zu verstehen, was es war, was es ist und was es noch werden kann. Die Synagoge ist eigentlich riesig, mit Platz für etwa 600 Leute insgesamt. Aber eigentlich muss man sagen, es ist nicht eine Synagoge, sondern zwei. Der Kuppelsaal mit Platz ursprünglich für etwa 550 Beter und die kleine Synagoge, die sogenannte Wochentagssynagoge mit Platz für etwa 50 Beter. Es war gedacht, in die Restaurierung, was gerade abgeschlossen ist, nicht so viele Menschen reinzulassen. Für Konzerte wollen sie dann maximal 310 dann reinbringen im Kuppelsaal und vielleicht nur 20 in der Wochentagssynagoge. Aber das Problem war sozusagen, wie kann man mit einer Synagoge umgehen, wenn es gibt keine jüdische Gemeinde? Natürlich, es gab schon eine kleine jüdische Gemeinde, aber wir waren schon ein bisschen immobilisiert. Wir konnten nicht sehr viel tun, weil in die letzten 10 Jahre oder so war hauptsächlich zugeschlossen. Und das heißt, jüdische Kulturprogramme oder Gottesdienste waren völlig unmöglich. Muss man sagen, die Synagoge war nicht nur lahmgelegt wegen dieser letzten 10 Jahre von Bauzeit, sondern weil eine große politische Unklarheit gab. Wenn wir dann sprechen von ein bisschen von dieser Geschichte. Die Synagoge war gebaut 1909 bis 1911. Und die jüdische Gemeinde hat dann wirklich sehr großzügig eingesetzt bis die Verbrennung 1938. Leider ist es falsch, überall jetzt in die Nachrichten zu lesen, das ist die einzige Synagoge, was dann in Sachsen überlebt hat. Das stimmt nicht hier in Leipzig. Die Brodius-Synagoge hat es auch überlebt, weil die Brodius-Synagoge hier war inmitten ein Hinterhof. Und das heißt, es war unmöglich, die Synagoge zu verbrennen, ohne die ganzen Nebenhäuser auch damit dann in Brauch zu sehen. Die Synagoge in Görlitz war anders. Es war ein vollständiges Gebäude an sich. Und man geht schon davon aus, dass weil der Vorsitzende für die jüdische Gemeinde, Fritz Kohn nebenbei wohnte, war er erfolgreich mit der Verteidigung, dass er wollte nicht, dass sein Haus auch Feuer fing. Er hat die Feuerwehr dann überzeugt, rechtzeitig dann die Feuer zu löschen. So, die Innenausstattung von der Synagoge war schon verbrannt, aber strukturgemäß hat es alles überlebt. Wegen Hermann Göring, 3 Tage später mit dem Reichstaggesetz, 12. November, alle jüdische Grundstücke mussten an die Stadt dann wieder dann verkauft werden. Dann die jüdische Gemeinde Görlitz war gezwungen, ihr Grundstück mit Synagoge an der Stadt Görlitz zu verkaufen. So, obwohl der Feuer hat die Synagoge nicht zerstört, sie dürften die Synagoge nicht behalten. Die jüdische Gemeinde war dann vernichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sowjets dann reinkamen, haben sie dann entschieden, ja, sie wollen dann die Synagoge dann zurück in jüdische Hände geben. Aber weil die jüdische Gemeinde Görlitz war ausgelöscht, haben sie entschieden, dann die Synagoge in die Hände von der jüdischen Gemeinde Dresden, die nächste jüdische Gemeinde dann zu geben. Die jüdische Gemeinde in Dresden aber war relativ klein, mit nur 134 Mitgliedern, viel zu klein für eine Synagoge, für Platz für 600. So, die jüdische Gemeinde zu Dresden hat entschieden, die Synagoge in Görlitz zu verkaufen an die Stadtrat Görlitz. Und die Stadtrat hat es gekauft, nur sie haben das verweigert. Zuerst haben sie dann den Vertrag unterschrieben, 1957, dann sie haben ihre Meinung geändert, das Geld haben sie überwiesen, die Hälfte, dann sie wollen es zurück, sie wollen neue Verhandlungen. Die jüdische Gemeinde zu Dresden hat die Stadt Görlitz dann angezeigt. Und wegen dieser Klage hat es halt 6 Jahre gedauert, bis die Synagoge wirklich vollständig Besitz von Stadt Görlitz geworden ist. In diesen 6 Jahren, die Synagoge ist ein bisschen runtergekommen, weil die Eigentumsverhältnis war alles anders als klar. So, sagen wir. Die Stadt Görlitz hat die Synagoge dann übernommen in 1963 und sie haben eigentlich keine Nutzung dafür gehabt. Sie haben gesagt, wir machen daraus einen Musiksaal. Ja, das haben sie gesagt, das ist schon 60 Jahre her. Und eigentlich so lange hat es gedauert, überhaupt ein Konzept zu entwickeln, weil leider, die Stadt Görlitz hat weder Personal noch einen Plan noch Geld, um irgendetwas zu durchführen. Es sollte eine Schwimmbadhalle gemacht werden, es sollte ein Museum für die Arbeiterbewegung, es sollte ein Museum für die schlesischen Flüchtlinge sein, es sollte eine Turnhalle sein, es sollte eine Bücherei, eine Bibliothek. Niemand wirklich eine Mehrheit in die Stadt machen könnte, das nicht nur logisch klung, sondern auch man hätte Geld dann etwas durchzuführen. So jedes Jahr, die Synagoge ist immer wieder in schlechteren Zustand gekommen. Am Ende vielleicht etwa 10 Jahre, ein bisschen länger, es war nur ein Auflagerraum für die Theaterrequisiten. Langsam kam ein Loch in der Dach, die Stadt war nicht mal in die Lage, dieses Loch zu schließen und die Requisiten waren ein bisschen dann beschädigt dabei. Und man musste wirklich schnell eine Entscheidung treffen. Wollen wir dann die Synagoge mindestens abschließen, dass es nicht mehr zu weiteren Schaden kommt, oder wollen wir es niederreißen? Gott sei Dank, die Stadtrat hat dann entschieden, die Synagoge nicht zu niederreißen, aber sie waren auch nicht fähig, etwas mehr zu tun. Und dann kam die Wende. Und mit der Wende könnte man schon sagen, okay, wir versuchen, dieses wunderschöne Bauwerk dann zu retten. Wir schließen diese Dach, dass die Wasserschaden wird nicht mehr dann alles dann kaputt machen. Aber es war fast zu spät. Die Synagoge war mehr oder weniger offen für alle. Die Kinder kamen rein zu spielen und mitten und die Eltern haben alles rausgeholt, was sie nur konnten. Eine Schraube hier, eine Scharnier dort, eine Türklinke oder ein bisschen Farbe. Also alles, was man nur mittragen konnte, war dann weg. Es war wie eine Scheune, eine sehr nasse Scheune, muss man sagen. Man hätte gedacht, wozu, was kann man das dafür nutzen? So, ein bisschen später, es gab schon ein langes Gespräch mit staatlichen Geldern, mit Land, mit Bund, vielleicht etwas dann gemacht werden könnte. Und am Ende, sie haben schon ein Konzept gehabt, nur das Konzept war noch nicht klar. Das Geld war da, Millionen über Millionen, das haben sie immer sehr schön in die Synagoge gemacht. Und obwohl die Klarheit war nicht da, was daraus gemacht werden soll am Ende, auf jeden Fall soll es schön sein. So, sie haben alles schön gemacht, neben diese Scharniers, die gestohlen waren und die Goldflächen, alles wieder schön, aber ohne zu wissen, was gerade da passieren soll. So, ist ein staatliches Besitz und eigentlich der Kuppelsaal soll wieder eine Art Kulturraum, ein Begegnungszentrum, wenn man das sagen will, ein Kulturforum, aber ohne ganz gewisse Richtung. Ist es dann für Religion und Toleranz? Ist es für Antisemitismus zu erforschen? Und was aus die kleine Synagoge? Also ich leite als Vorsitzender und Kantor die kleine jüdische Gemeinde Görlitz. Wir versuchen schon ein bisschen von das alte traditionelle jüdische Leben hier in die Synagoge zu bauen. Aber es ist nicht immer leicht, weil es gibt Leute immer noch im Stadtrat, die denken, ja, das geht alles gar nicht. Das ist ein säkulärer Raum. Wir können keine Synagoge hier führen lassen. So, wenn ein Konzert von Beethoven und Brahms in der Kuppelsaal stattfindet, man kann auch einen Gottesdienst in die kleine Synagoge dann auch führen und man spricht die Zeiten, dass es nicht in einen Konflikt kommt und ein gemeinsamer Harmonieleben in die Synagoge stattfinden kann.
Du sprichst das gerade an, die Probleme, die vielleicht im Stadtrat bestehen in Görlitz oder die Leute, die irgendwie sagen, das ist ein säkularer Raum. Wenn ich als Leipziger an Görlitz denke, dann denke ich an Tagebau, an eine schöne Stadt am Fluss mit vielen historischen Gebäuden. Ich denke aber auch als bekennender Antifaschist an Neonazi-Strukturen, die es dort gibt, an die auch zum Teil antisemitische Straftaten begangen haben in den letzten Jahren. Du bist ja eigentlich Musiker und hast lange Zeit in der Kulturmetropole New York verbracht. Was hat dich denn in Gottes Namen in die sächsische Provinz verschlagen?
Also ich sehe es nicht ausschließlich als sächsische Provinz. Ich sehe es als eine Synagoge, wo viele Stimmen immer noch hallen. Und wenn man sagt, diese Stimmen muss man noch hören. Es geht nicht um ein Konzert und möglichst viele Leute dann zu unterhalten. Es geht um eine Art von Wahrheit, eine Art von Authentizität wiederherzustellen. Wenn ich Musik in diese Synagoge spiele, ist nicht zu messen, ob 200 oder 300 Leute da sitzen, sondern eine Wiederherstellung von das, was verloren ist, was verbrochen war. Und nicht nur architektonisch, sondern die ganze Tradition, die ganze Kultur wiederhergestellt werden kann. Sie müssen sich vorstellen, was es bedeutet für mich, auch in einem absolut leeren Raum wie diese Kuppelsaal, die Schma Yisrael ein Gebet, was 3500 Jahre alt ist, und man halt und hört plötzlich, man kommt direkt zurück durch die Jahrhunderte. Diese Wiederherstellung von das, was schön ist und das getreu ist für uns, ist noch viel wichtiger als nur die Nutzung als Konzertsaal.
Neue Synagogenbauten sind ja auch meist relativ massiv gebaut. Wenn man sich zum Beispiel die Synagoge in Dresden anschaut, dies hat ja einerseits einen schönen architektonischen Effekt, aber andererseits auch den praktischen Nutzen, irgendwie sich vor Angriffen oder Brandanschlägen zu schützen. Wurde dieser Aspekt auch bei der Renovierung der Synagoge bedacht oder war das eher so zweitrangig?
Mit der Renovierung bzw. der Restauration ist es äußerst kompliziert, weil wenn man denkt über die heutige Synagoge in Dresden, man spricht nicht nur von einer Synagoge, sondern auch ein Gemeindehaus und die Installationen, also die Polizei sind hier und das Essen, Koscher-Café ist da, also es ist eine Einheit, was auch so geschützt werden könnte. Das Problem in Görlitz, dass man hat so viel Geld bekommen, um die Synagoge schön zu machen, mit Denkmalschutz, Vorbedingungen und so weiter, dass die Idee, ein Synagogensicherheitskonzept zu entwickeln, ist die allerletzte, die jemand gedacht hat. Das heißt, sie wollen schon sehr schön ein Kuppelsaal, ein Musiksaal, das ist alles schön. Wir müssen nur ein Sicherheitskonzept entwickeln für einen Konzertraum. Aber wenn es eine Synagoge hat dazu, braucht man auch genau ein Synagogensicherheitskonzept. Es darf nicht sein, dass man denkt, nur weil er selbst tolerant sei, dass absolut alle Leute in die ganze Umgebung genauso das alles sehen. Wir haben das gerade gesehen leider in Deutschland, in Halle, in diesem Überfall und vor ein paar Wochen, als es gab Unruhe in Israel und plötzlich Deutsche Synagogen sind angezündet und überfallen. Warum? Das darf nicht sein. Und was wirklich darf nicht sein, ist, dass ausgerechnet in Görlitz, wenn Leute sind so stolz von dieser prachtvollen Wiederherstellung von der Synagoge, so wie früher, dass sie ignorieren die Realität und was es bedeutet, eine Synagoge auch mit einem Quadratmeter zu tun. Weil wenn etwas wirklich heute passiert, wenn dieses Schaden, was früher in anderen Synagogen in Deutschland lag, auch in Görlitz entsteht, niemand kann sich verteidigen und sagen, das wussten wir gar nicht. Man weiß es wohl.
Den sächsischen Dialekt hast du auf jeden Fall schon sehr gut drauf. Ja, vor der NS-Zeit herrschte ja in der Synagoge ein reges Treiben. Die Synagoge war ja für rund 600 Betende ausgelegt, das hast du eben schon gesagt, und war sicherlich auch immer ganz gut besucht. Was weißt du denn über das jüdische Leben in Görlitz vor dem NS und wie sah das denn damals aus in Görlitz?
Es war eine unglaublich dynamische Gemeinde. Leider war es noch nicht wirklich so gut erforscht, weil bis jetzt die jüdische Gemeinde, es gab viele Bücher, 5, 6 Bücher darüber veröffentlicht, sie rasten mehr oder weniger auf die deutsche Quellen, die alte preußische Dokumente. Und ich habe Zugang natürlich dann gehabt auf die Archive in Jerusalem, wo zum Beispiel der Rabbi Katten, als er ausgewandert ist nach England und noch in die 30er Jahre, seine ganze Korrespondenz dann mitgetragen hat. Und sein Sohn, der später israelische Bürger geworden ist, hat dann die Korrespondenz von seinem Vater auf diese Archive in Jerusalem gespendet. So, als ich nicht nur die Synagoge erforscht habe, um ein Buch zu schreiben, aber auch die damalige jüdische Gemeinde, habe ich nicht nur die Dokumente aus die schlesische oder preußische Quellen gehabt, sondern auch die israelische bzw. jüdische Quellen. Und man konnte auch die zwei Dinge nebeneinander. Zum Beispiel, gerade nach dem Krieg, man hat gesehen, die deutsche Statistik nach, es gab 2 Juden in Görlitz. Und man schaut dann die sowjetischen Dokumente an. Es gab 6 Juden in Görlitz, 4 Männer, 2 Frauen. Und dann man schaut die jüdische Quellen, man sieht, dass es gab 22 Juden in Görlitz, die eine kleine Gemeinde wiedergebildet hat. Die Frage ist nicht, wie viele Juden dort gab, sondern wer fragt. Wer will es wissen? Jetzt, wir wissen schon, dass unter dieser relativ kleinen Gemeinde, es gab enorm viel Einsatz mit 21 unterschiedlichen Stiftungen von alles Mögliche, von einem Frauenhilfsverein zu einer Beerdigungsgesellschaft, um Leute dann Geld zu stiften an arme Studenten bis Gesellschaft, um Kranken in Krankenhäuser dann zu besuchen und zu genesen. Also alles Mögliche. Es war eine dynamische, aber sehr unabhängige Gemeinde, die auch integriert war in die Stadtgemeinde. Zum Beispiel, wenn man hat gesagt, wir wollen dann die Gelder auf die armen Menschen oder Menschen, die vielleicht hungern, ein bisschen dann verteilen. Dann die jüdische Gemeinde war ein Teil mit dem eigenen Vorstand innerhalb des Stadtvorstands. Diese Zusammenarbeit war wunderbar und in 1930 fing an schon zu verschwinden. In nur 5 Jahre später, diese ganze Zivilisation war niedergelegt.
Mhm. Und wie sieht es heute in Görlitz aus in der Gemeinde? Also ist da wieder jüdisches Leben entstanden und wie sieht das aus?
Eigentlich, es war eher stillgelegt die letzten 10 Jahre. Es gab schon, wenn man das sagen darf, antisemitische Ecken. Also die NPD damals, vor 10 Jahren, war auch im Stadtrat. Und die Stadtrat war die Besitzer von der Synagoge. Sie dürfte entscheiden, was daraus gemacht werden darf. Und wenn man sagt, das ist doch säkuläres Eigentum, das ist staatliches Eigentum, wir machen daraus, was wir wollen, dann es gab nicht wirklich einen Platz für Juden und man konnte es nicht wirklich vorstellen. Aber heute, die Dinge haben sich ganz großzügig geändert. Es gibt eine andere Besetzung im Stadtrat mit Leuten mit viel mehr Blick, viel mehr Einsatz. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr komischer Zustand, in dem in Görlitz ausgerechnet die größte Beteiligung im Stadtrat von Mitgliedern von der AfD. Und das bedeutet, dass alle anderen Fraktionen in die Stadtrat, nochmal die Besitzer von der Synagoge, sie halten sich zusammen, um Gegeninitiativen für die AfD, auch für die Synagoge, auch für die jüdische Gemeinde, eben zu halten. So, was wir sagen müssen, ist, dass wir versuchen schon, zum Beispiel die Davidstern wieder auf die Synagoge dann herzustellen. Die AfD hat das unterstützt, das ist natürlich schön, nur der Oberbürgermeister wollte nicht, dass Parteien Spenden machen dafür. Es sollte dann aus unterschiedlichen Quellen. Wir, die relativ kleine, bescheidene jüdische Gemeinde, haben irgendwie das Geld gefunden, um die Davidstern wiederherzustellen. Und trotzdem, die AfD hat ein voll 120 Euro gespendet. Was dann die Stadtrat hat entschieden, nicht zu akzeptieren, hat das Geld dann zurückgeschenkt. Also man versteht schon, dass die Art von Opfersein und Wiedergutmachung ist höchst politisch geworden. Das heißt, Jude sein in Deutschland vielleicht noch viele Jahre dauern muss, bevor man das wirklich als normal einstufen kann. Und in Görlitz vielleicht, es dauert ein bisschen länger. Man muss sich vorstellen, dass obwohl in Görlitz, viele Leute sind sehr stolz von all diese schönen Architekten, Artefakten, Häuser, Gründerzeit und so weiter. Es gibt 4000 Denkmäler in Görlitz, aber nur eine national wertvolles Kulturdenkmal und das ist die Synagoge.
In der DDR-Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, stand die Synagoge ja auch eigentlich sehr lange leer und du hast eben schon beschrieben, das Dach ist dann eingebrochen. Und warum wurde die denn zu DDR-Zeiten eigentlich so verfallen gelassen und gab es denn zu DDR-Zeiten denn eigentlich auch Pläne für eine Renovierung oder war das komplett außen vor?
Es war absolut nutzlos in einer gottlosen Gesellschaft, etwas für Juden dann zu reservieren. Also Leute haben gemacht daraus, was sie wollten. Man hat schon gesehen, dass Leute sind einfach eingezogen in der Synagoge, in der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Und sie haben ihr Ziege und Schweine mitgebracht, in die Wohnung zu wohnen. Also es war ein respektloser Ort. Der Ort war respektlos behandelt und niemand hätte gedacht, etwas Besonderes daran. Erst nach der Wende fing man an, darüber zu nachdenken, wer sind die Juden überhaupt? Weil man hat schon verstanden, in die sozialistische Welt und in die sowjetische Blick auf Sachen, also Juden oder Jude sein, jüdische Kultur dürfte nicht unbedingt dann unterstützt werden. Das wäre eine Art von besonderer Aufmerksamkeit. Und das wollten die Sowjets nicht. Und in diesen Zeiten, es gab auch die anti-israelische Antisemitismus, was sehr weit verbreitet war in die DDR. Und das hat natürlich ganz Folgen gehabt für die jüdische Gemeinden auf ostdeutschem Boden.
Es wurde ja im Zuge der Eröffnung viel von Begegnungszentrum und kulturellem Treffpunkt geredet. Doch was und vor allem was kann und was soll ein Synagogenbau überhaupt schaffen, auch wenn es um gesellschaftliche Versöhnung geht, gerade im Hinblick auf 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und dieses Narrativ, was da auch immer mitschwingt, so quasi von oben herauf oktroyiert, ja, das jüdische Leben, wir sind jetzt so solidarisch mit den jüdischen Gemeinden und so und ne, das kommt ja nicht von unten, das kommt ja von oben, das kommt ja von der Regierung. Wie siehst du das?
Also ich muss ein bisschen Klarheit hier reinbringen. Die Synagoge nochmal ist städtisches Eigentum, was bedeutet, ist es eigentlich Eigentum von dem Stadtrat. Und sie haben kein Programm an sich, sie haben nur Hoffnungen. Und die Hoffnung mehr oder weniger läuft in die Richtung, Geld für den Einsatz von der Synagoge zu verdienen. Weil das sehe ich als in dem Sinn für die Interesse von den Wählern in Görlitz. Aber sie sind nicht kompetent, eine Synagoge dann zu managen. So, was sie gemacht haben, ist eine Tochtergesellschaft, die sogenannte Kulturforum Görlitzer Synagoge. Was ist ein kleinerer Teil von der sogenannten Kulturservice GmbH. Um zu sagen, hier ist eine Gruppe von Leuten, die ausgebildet sind, die Synagoge kompetent zu verwalten. Gut, aber es bedeutet immer noch, dass Leute mit Ideen, also jüdische Kulturgruppen oder andere Leute mit Konzepten, die in die Synagoge laufen können, Gespräche über Antisemitismus oder Koalitionaufbau, was auch immer, kann dort stattfinden. Man muss einfach nur bezahlen dafür, als ob es ein Konferenzraum, ein Hotel oder irgendwas. Und ich glaube, das ist nicht ein ganz erfolgreiches Thema, muss man schauen. Ich glaube, viel mehr Leute interessieren sich, um die Synagoge gerade als Synagoge zu entdecken und nicht als Tagungsort mit Gold überall. Also ich finde es schon ein bisschen komisch, natürlich nochmal, eine schließt die andere nicht aus. Aber ich glaube, dass die ganz große Schatz in die Synagoge ist nicht die Goldflecke, was überall dann gemalt ist, sondern die Wahrnehmung, vor was man dann sich konfrontiert. Nicht alles ist 100% schön, also die Restauratio hat schon ganz viele Narben hinterlassen und man sieht es. Das heißt, die Synagoge erzählt ihre Geschichte, erzählt und zeigt ihre Schmerzen. Und ich glaube, das ist die höchste Wert, weil wir wollen nicht, dass die Synagoge wird einfach eine Veranstaltungsort in die herkömmliche sind, so wie hunderte andere. Es soll dann seine eigene Identität dann behalten, so wie die jüdische Gemeinde an sich gehalten hat.
Was wünschen Sie sich denn als Teil der Görlitzer Gemeinde für die Zukunft des Baus?
Ich finde es sehr wichtig, eine Tradition dann zu etablieren, dass man sagt, wir wollen eine gewisse Art von Veranstaltung in diese Synagoge dann unterstützen. Nicht nur, weil es eine schöne Akustik ist, sondern weil es tut etwas für die Gesellschaft. Wenn man sagt, wir wollen dann eine Konferenz haben bezüglich Minderheitsrecht oder Frauenrecht oder bessere Nachbarschaftsbeziehungen mit Polen und die Tschechoslowakei oder die Tschechen über die Grenze oder die Ursprünge innerhalb Christentum und jüdische Bräuche und so weiter. Alles, was dient, dass die Ursprungsdeutung von der Synagoge ist natürlich eine Brücke zu schlagen für seine Zukunft. Und diese Zweckentfremdung wollen wir schon meiner Meinung nach gern vermeiden. Das sollte kein Bowling Alley oder Disco oder was auch immer. Wenn man sagt, das ist unser Eigentum, wir machen daraus, was wir wollen, dann es verliert die Cachet, es verliert dann diese ganz besondere Bedeutung. Es muss geschützt werden.